SharePoint Podcast, Ausgabe 338 vom 9.12.2015.
SharePoint Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth.
Zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 338. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Heute mal wieder in deutscher Sprache, nachdem wir ja die letzten beiden Ausgaben mit den Gesprächen mit Jeff Tieper und Mike Fitzmaurice in Englisch hatten. Ich habe noch ein paar weitere Gespräche, aber die kommen erst über den Jahreswechsel. So, vorher schaffe ich das leider nicht. Aber da könnt ihr dann ganz in Ruhe, während ihr eure Büros, Arbeitsplätze und sonst was aufräumt, im Hintergrund dann einige Episoden, einige nette Gespräche von der Europäischen SharePoint-Konferenz aus Stockholm noch hören. Ja, aber das ein anderes Mal. Heute heißt es mal wieder Vancouver Calling. Ich habe den Oliver Wirkus, unseren Auswanderer nach Kanada, auf der Leitung. Der kommt gleich vorab, aber noch ein paar Hinweise. Denn auch wenn ihr vielleicht alle schon im Weihnachtsrausche seid und schon in vorfestlicher Stimmung, es ist in diesem Jahr noch Zeit für einige Events. Und der erste Event ist am 15.12. Da möchte ich euch darauf hinweisen, und zwar auf den SharePoint Advent. Ja, wir machen mal wieder ein übergreifendes User Group Treffen bundesweit am 15.12. ab 17.30 Uhr. Und es nehmen teil die Usergroups in Berlin, München, Bremen, Friedrichshafen, Ostwestfalen, Rhein-Neckar, Stuttgart, Dresden-Chemnitz, Hannover, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Saarbrücken, Nürnberg, Erlangen und Grüße in die Schweiz in Bern. All diese Usergroups beteiligen sich an diesem Event. Und was passiert auf diesem Event? Ja, wir in Berlin haben hier 4 Sprecher eingeladen, davon 3 aus Startups aus Berlin und einen Sprecher aus unserem Partner, der uns den Raum hier in Berlin zur Verfügung stellt, die Computer Center, ein Microsoft-Partner. Und wir werden 4 Vorträge von den Teilnehmern, Sprechern hören, und zwar über das Thema Sensortechnik, modernes Arbeiten, ein bisschen was aus Berliner Startups. Ich habe dazu eingeladen den Alexander Oerling von Sensorberg, die machen Beacon-Technologie, den Christian Lang, der kommt von Wunderlist, und vielleicht hat der ein oder andere mitbekommen, Wunderlist ist eine Aufgaben-App und die ist in diesem Jahr von Microsoft aufgekauft worden. Und ich habe dabei den Paul Hopton von Relayer, das ist auch ein Berliner Startup, was sich speziell mit Sensoren beschäftigt und den Wunderbar-Sensor-Kit herausgebracht hat. Und der Christoph Buschbeck von Computer Center wird uns mal aus der Sicht eines Microsoft-Partners schildern, wie der sich auf die Themen Industrie 4.0 IoT vorbereitet, und das aus der Sicht eines traditionellen Office-IT-Systemhauses. Diese 4 Vorträge haben wir in Berlin und wir werden sie an die einzelnen Usergroups übertragen, und dazu haben wir einen guten Partner gewinnen können, nämlich Microsoft TechNet Channel 9, die mit ihrer ganzen Videologistik kommen und das dann live übertragen. Das heißt, ihr könnt entweder zu einem dieser Usergroup-Treffen gehen. Die Adressen findet ihr alle auf der Webseite sharepointadvent.de. Da sind die ganzen Usergroups aufgelistet, und wenn ihr auf die entsprechenden Links klickt, kommt ihr in der Regel zu der Anmeldeseite auf Xing, über die diese User-Group-Treffen immer organisiert werden. Da könnt ihr also entweder euch zu einem dieser Events begeben, oder aber ihr klingt euch dann einfach am 15.12. ab 17.30 Uhr, 18 Uhr beginnt dann die offizielle Übertragung, auf Channel 9 ein und könnt diese Vorträge dort live mitverfolgen. Und wenn beides nicht klappt, auf Channel 9 stehen sie dann auch on demand später zur Verfügung. So, das also, freue ich mich schon super auf diesen Event, dass das klappt, und es gibt mal die Chance, ein bisschen über den normalen Tellerrand eines SharePoint Office 365 Beraters, Anwenders hinauszuschauen, denn das Thema Sensoren und Beacon-Technologie und auch Wunderlist, und das wird im nächsten Jahr uns viel schneller betreffen, als der ein oder andere es vielleicht noch glauben mag. Ich finde es jedenfalls sehr spannend, und ich habe aus ersten Reaktionen darauf auch schon gehört, andere finden es auch spannend. So, das war das eine. Dann gibt es am Tag darauf, am 16.12. um 15 Uhr ein Webinar, das ich zusammen mit BearingPoint mache und mit Harmony. Und BearingPoint ist Anwender von Harmony, und ich werde dort mit der Berit Engelmeier einfach mal eine Case Study sozusagen besprechen, wie Bearing Point mit diesen Technologien wie Harmonie, Integration in Outlook und so weiter arbeitet. Und da machen wir einen Webcast von 15 bis 16 Uhr am 16.12. Ja, und den Link dazu findet ihr auf sharepointsocial.de. Da ist auch die Veranstaltung hinterlegt. Das am 16.12. Dann einen Tag später, am 17.12. versammeln sich mal wieder meine Mitstreiter, der Niki Borell, der Samuel Zürcher und zumindest zur Hälfte der Zeit auch Martina Grom zu unserem nächsten und letzten Collab-Talk-Dach hier in diesem Jahr am 17.12. um 14 Uhr auf IT Unity. Und da werden wir eine Stunde lang vielleicht nochmal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, ein bisschen Ausblick in die Zukunft tun und noch das eine oder andere interessante Thema diskutieren. Also drei Events, die hier noch anstehen in diesem Jahr und Anfang des nächsten Jahres. Dann gibt es auch noch ein Event und das nennt sich Office 365 Konferenz, die in diesem Jahr auch schon stattfand und findet im nächsten Jahr am 8. und 9. Januar in Köln wiederum statt. Die gute Nachricht, die Konferenz findet statt. Die schlechte Nachricht, sie ist bereits ausverkauft. Das heißt, ausverkauft ist gut gesagt. Die Tickets waren ja umsonst, weil es ja eine Community-organisierte Veranstaltung ist, die von Partnern gesponsert wird. Aber die Tickets waren innerhalb von einem Tag schon alle weg. Es gibt aber noch zwei Tickets. Und dazu müsstet ihr euch den Club Office 365 Podcast anhören. Die aktuelle Ausgabe Nummer 14. Denn da hat Martina Grom, mit der ich den zusammen mache, noch zwei Karten organisiert und die kann man über diesen Kanal gewinnen. Und wenn ihr wissen wollt, was auf dieser Konferenz diskutiert wird, dann geht einfach mal auf office365konferenz.net, denn da steht die Agenda drauf. Letztes Jahr war das ein toller Event, da waren sehr viele gute Gespräche und auch sehr interessante Vorträge zu hören. Also freue ich mich schon drauf. So, das sind die vier Dinge, die ich euch einfach noch mitgeben wollte. Aber jetzt heißt es wieder mal Vancouver Calling. Oliver Wirkus, der lange, lange, lange Jahre unsere User Group in Stuttgart mitgeleitet und aufgebaut hat, ist ja im Frühjahr nach Kanada mit seiner Familie ausgewandert, arbeitet jetzt dort bei einem kanadischen SharePoint-Partner, kann man sagen. Und wir hatten im Mai schon mal einen Vancouver Calling gemacht und er hatte uns mal so erste Eindrücke aus Kanada berichtet und ich dachte mir, ja, zum Jahresende macht es doch mal Sinn, mal wieder nachzufragen, was macht die Weihnachtsstimmung in Kanada, worüber diskutiert man in Kanada aus den Bereichen SharePoint, Office 365 und ihr werdet hören, das ist gar nicht so viel anders als wie wir hierüber diskutieren. Und insofern wünsche ich jetzt viel Spaß und viel Vergnügen mit Vancouver Calling und Oliver Wirkus. Ich sage da mal Vancouver, hallo! Das winterliche Kanada, hallo Olli.
Hallo Michael, grüß dich.
Ist denn bei euch schon Winter in Kanada?
Naja, auf dem Kalender ist Winter. Aber wenn ich so rausgucke, gerade so aus dem Fenster, also momentan ist hier von Schnee nicht viel zu sehen. Hier oben auf dem Berg haben wir so gerade so plus 9 Grad. Gestern hat es heftig geregnet. Gerade haben wir so ein bisschen Regenpause, aber die ganze Woche und die nächste Woche, das bleibt beim Regen hier. Also das winterliche Kanada, so wie man es von Postkarten kennt, tut mir leid, damit kann ich gerade nicht dienen.
Oder von der guten Elisa Gabay, die ja in den 60er Jahren diesen wunderbaren Schlager hatte, Winter in Kanada, erinnere ich mich immer noch gerne dran. Mit dem Reh, was aus dem Walde kommt und da alles ist verschneit am Eriesee und ach, wunderbar. Aber da hättest du eigentlich auch in Berlin bleiben können. Also das hätte jetzt auch der Wetterbericht für Berlin sein können. Wir hatten es ja auch, glaube ich, schon letzten Tage bis zu 12 Grad und es war nichts, ein bisschen sonnig, nicht so viel Regen. Ja, Vancouver Calling heißt es, nach einem guten halben Jahr, wo wir die erste Folge gemacht haben, heute die zweite, mal ein bisschen nachfragen. Wie geht's denn dem Herrn Wirkus und seiner Familie in Kanada? Geht's euch gut?
Uns geht's gut, ja. Also ich denke mal, wir haben jetzt so langsam die ersten Anfangsschwierigkeiten, die Anfangshürden erfolgreich gemeistert. Was mich ehrlich gesagt so ein bisschen, ich will nicht sagen entsetzt hat, aber ich habe nicht ganz damit gerechnet, dass Kanada mindestens genauso bürokratisch sein kann wie Deutschland, aber offensichtlich ist es so. Also da sind wir mittlerweile auch durch. Und die Kinder machen sich super in der Schule. Da hat es am Anfang auch so ein bisschen Schwierigkeiten gegeben. Die haben hier gerade mit der Schule angefangen, konnten noch kein Englisch. und sind hier dann gleich in die Grade 2 gekommen, was am Anfang klein wenig schwierig war, aber du, mittlerweile, die quatschen hier zu Hause Englisch, das ist eine wahre Freude dazu zu hören, die haben überhaupt keine Scheu damit, die wechseln Englisch und Deutsch hin und her, wir haben gerade Besuch von meiner Schwiegermutter, die über Weihnachten hier bleibt, mit Oma sprechen sie Englisch, mit ihren Freunden, die hier kommen, andersrum, mit Oma sprechen sie Deutsch, mit den Freunden Englisch, also erstaunlich, wie schnell Kinder das hinkriegen. Muss ich ehrlich sagen.
Also, er macht also in der Schule keine zweisprachige Geschichte hinsichtlich Französisch, Englisch?
Noch nicht, nein. Also in der Grundschule hier ist das noch nicht so. Da gibt es noch gar keine Fremdsprachen. Das Schöne dran ist, dass diese Schulen hier drüben in Kanada dafür eingerichtet sind oder auch ausgebildete Lehrer dafür haben, um auch Kinder schnell aufnehmen zu können, die eben noch nicht Englisch können. Das machen die ja wirklich super. Parallel dazu gehen die Kinder samstags an eine deutsche Schule. Das ist hier in der Nachbarschaft. Also Nachbarschaft heißt halt immer so 30 Minuten fahren. Das ist in Surrey draußen. Das ist eine deutsche Schule. Und da sind die jetzt am Samstagvormittag immer so 3-4 Stunden, damit sie auch eben Deutsch lesen, schreiben und rechnen lernen. Weil wir wollen sie nicht jetzt nur Englisch erziehen, weil wir wissen ja nicht, ob wir hier bleiben, wie lange wir hier bleiben. Vielleicht gehen wir zurück, vielleicht müssen wir zurück. Wir wollen uns die Optionen einfach offen halten. Und deswegen machen wir das so mit den Kindern.
Ja, ich bin auch mal froh, dass ich ganz halbwegs gut Englisch kann. Mittlerweile brauchst du das hier auch in Berlin. Also wenn du dich mal so in der Stadt umsiehst oder auch mal so hier zu Startup-Events oder sonstigen Veranstaltungen gibt. Also es ist schon gut, wenn man Englisch kann, weil man kriegt irgendwie mehr mit.
Ja.
Es ist schon so. Und auch wenn du jetzt so gerade zur Vorweihnachtszeit mal durch die Stadt und die entsprechenden Läden läufst, dann hörst du viele fremdländische Zungen. Also man muss schon mal gucken, ob man noch einen Einheimischen findet. Das hat sich hier merklich gewandelt bei uns. Aber ich denke, bei euch war es auch Weihnachtszeit. Habt ihr auch so den ganz normalen Vorweihnachtswahn?
Ja, also das ist draußen in den Geschäften, in den Malls so. Die sind schon seit Wochen, um nicht zu sagen seit Monaten, sind die schon auf dem Weihnachtstrip. Ich glaube, so die ersten Weihnachtssüßigkeiten, die habe ich hier schon im September gesehen. Beleuchtungen werden gerade aufgehängt, also die Städte haben damit angefangen, die Privatleute hier, den Häusern, die sind gerade heftig dabei, Beleuchtung an den Häusern anzubringen, da ist dann alles vorhanden von, ja, sieht sehr nett aus, überwiegend alles so in leuchtendem Weiß und winterlich, bis irgendwo ganz kitschig und bunt und flickernd und flackernd und also da ist wirklich alles. Momentan macht es wirklich richtig Spaß, abends hier nochmal durch die Gegend zu fahren. Und sich einfach die Häuser anzugucken. Das ist erstaunlich, was die Kanadier hier so alles auf die Beine stellen.
Ja, bei uns ist es, ich sag mal, gediegen. Also ich finde es nicht übermäßig, wenn man hier so ein bisschen durch Berlin fährt. Klar gibt es auch, man kennt ja seine speziellen Spezies, die dann jedes Jahr noch irgendeine Kette dazuhängen oder noch irgendwas Interessantes machen. Aber so allgemein ist es dann schon in jedem Jahr ähnlich, wenn man das über die Jahre mal verfolgt hat. Gibt es denn bei euch auch so Weihnachtsmärkte oder so?
Ja, gibt's auch. Wir waren gerade auf einem letztes Wochenende. In Vancouver ist ein Weihnachtsmarkt, ein deutscher Weihnachtsmarkt sogar. Oh, da gibt es sogar ein bisschen was zu erzählen, ja. Auf den Weihnachtsmärkten hier muss man Eintritt bezahlen. Das ist allgemein üblich. Jeder ärgert sich drüber, inklusive die Einheimischen. Keiner versteht's, aber man muss Eintritt zahlen. Und der Eintritt ist so roundabout $5, glaube ich, sowas rum. Ich glaube, $4 für die Kinder, $6 für die Erwachsenen. So ungefähr ist das. Und wir hatten das große Glück, dass wir auf den Vancouver-Weihnachtsmarkt, auf den deutschen Weihnachtsmarkt umsonst rein durften, weil die Kinder aus der deutschen Schule da so eine Viertelstunde deutsche Weihnachtslieder gesungen haben. Die hatten dann in der Mitte so ein Podium aufgebaut und da durften dann die ganzen Schüler aus der deutschen Schule in Weihnachtslieder singen. Und so kamen wir dann umsonst da rein. Danach haben wir uns noch so ein bisschen auf dem Weihnachtsmarkt getummelt, aber länger als eine Dreiviertelstunde sind wir nicht geblieben, weil es wirklich geschüttet hat. Aber mir sind zwei Sachen hängen geblieben. Das erste, man bekommt hier auch deutsche Bratwurst. Die wird einem auch von deutschem Standpersonal serviert, was ich dann doch etwas erstaunlich fand. Und ich habe herausgefunden, ja, die kommen wirklich eben für den Weihnachtsmarkt eben rübergeflogen, bleiben dann hier ein paar Wochen hier, bis der Weihnachtsmarkt am 24. zumacht, bleiben noch ein paar Tage bei Familie und fliegen dann wieder zurück nach Deutschland. Also von daher, deutsche Bratwurst haben wir hier gefunden, deutschen Glühwein haben wir auch gefunden, der war sogar richtig gut und erstaunlicherweise durfte man in den Glühwein auch Alkohol reinmachen, weil viele wissen es vielleicht, Alkohol in der Öffentlichkeit, das ist ja ein großes Tabuthema, aber nein, auf dem deutschen Weihnachtsmarkt gab es richtig guten und kräftigen Glühwein. Der Nachteil bei der ganzen Sache ist, und das ist mir ein bisschen negativ aufgefallen, es war sakrisch teuer. Also für eine Bratwurst auf dem deutschen Weihnachtsmarkt haben wir hier 7,60 Dollar bezahlt. Ja, wenn man das in Euro umrechnet, einfach ein Drittel abziehen, dann kommt man so ungefähr auf den Europreis. Und das war also schon heftig.
Ja gut, ist ja auch aus Deutschland eingeflogen. Ich meine, dann.
Das weiß ich jetzt nicht, Michael. Das kann ich dir jetzt nicht. Also die Wurst war, lecker, aber ich habe es nicht rausbekommen, ob die wirklich hier produziert wurde oder auf Deutschland eingeflogen. Ich würde eher mutmaßen, dass sie hier produziert wurde, weil Lebensmittelimport nach Kanada ist nicht so ganz einfach.
Ja, bei uns hier in Berlin gibt es ja auch unheimlich viele Weihnachtsmärkte. Ich kenne auch einen, der Eintritt verlangt. Das ist der vom Gendarmenmarkt. Das ist, glaube ich, anfänglich war das mal 1 Euro. Ich glaube, mittlerweile sind es 2 Euro. Hat aber auch den Vorteil, dass der Weihnachtsmarkt dann ein bisschen ruhiger ist, sagen wir mal so. Also der ist nicht ganz, ganz so überlaufen. Also ja. Aber ich sag mal, die richtige Weihnachtsstimmung kommt eh erst auf, wenn es nicht regnet und nicht 14 oder 15 Grad warm ist. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass, das muss man auch mittlerweile mal sagen, wenn du über die Weihnachtsmärkte, es gibt ja so wenig, ich sag mal so, besondere Weihnachtsmärkte. Du gehst auf jeden Weihnachtsmarkt, du hast dann immer den Nussstand, den Mandelstand, dann irgendwo die China-Pfanne, dann die Bratwurst, den Grünkohl und so weiter. Es wiederholt sich ja alles so ein bisschen. Und dann gibt es die ganz schlimmen Weihnachtsmärkte, die dann mit den ganz vielen Fahrgeschäften, wo Remi-Demi ist, wo dann nicht unbedingt so die Weihnachtsstimmung aufkommt. Ja, gibt es auch bei euch so richtig dicken Fahrgeschäfte oder ist das dann mehr, sagen wir mal, so weihnachtlich vor?
Ja, wie gesagt, ich war jetzt noch nicht auf so vielen Weihnachtsmärkten hier. Also wir sind gerade sehr beschäftigt damit, jetzt hier unser Weihnachten vorzubereiten, Plätzchen backen. Die Kinder machen sehr viel in der Schule Weihnachten. Von daher sind wir jetzt hier nicht so auf den Weihnachtsmärkten unterwegs. Und hier, wo wir leben, das ist so ein bisschen außerhalb von Vancouver, in einer schönen, für hiesige Verhältnisse kleinen Stadt, nennt sich Coquitlam. Da ist hier mit Weihnachtsmärkten eigentlich jetzt noch nicht so viel los. Da gibt es viele kleinere Aktionen, aber die meisten Aktionen werden eben durch die Schule getriggert. Von daher waren wir jetzt nur auf dem einen Weihnachtsmarkt in Vancouver dort. Aber es war ein Fahrgeschäft dort. Sie haben sich sehr bemüht, das Ganze weihnachtlich zu machen. Das muss man schon sagen. Also sie sind schon wirklich sehr dahinterher, das auch ordentlich zu machen, schön zu machen und sicher zu machen. Und also das ist mal keine Frage. Ja, aber
bist du denn jetzt auch so, um mal im Klischee zu bleiben, so mit rot-schwarz karierter Jacke dann mit der Axt in den Wald gezogen, um euren Weihnachtsbaum zu schlagen?
Sagen wir es mal so, rein theoretisch könnte ich das hier sicherlich machen. Also bei uns in dem Haus fängt hier gleich der Wald an und da stehen auch einige riesengroße Tannen. Ich glaube nur, wenn man das macht, es gibt so ein paar Dinge, ich glaube, da verstehen die Kanadier jetzt nicht wirklich viel Spaß und ich glaube, das würde dazugehören. Also das machen wir lieber nicht. Aber nichtsdestotrotz, man kann hier genauso Weihnachtsbäume kaufen. Mittlerweile haben alle Malls bieten das an, vergleichsweise günstig sogar. Ich muss sagen, also gute Tannenbäume kriegt man hier zur Hälfte des Preises wie in Deutschland. Und selbst
Ikea macht mit. Also, was ist denn die Tanne bei euch so? So eine normale Nordmann-Tanne 2,50?
Eine normale Nordmann-Tanne 2,50 habe ich jetzt letztens hier unten gesehen. Die kostet so 20, 30 Dollar.
Oh, das ist ja doch, ja.
Ja, Moment, da kriegst du dann aber irgendwo noch so einen kleinen Gutschein dazu. Manche kosten es auch 40 Dollar, aber du kriegst dann auch so 10 Dollar oder 20 Dollar Einkaufsgutschein noch dazu. Und also von daher ist das dann schon sehr okay.
Aber wenn du wolltest, gibt es dann nicht so Angebote vom Förster, der sagt, ihr könnt dann eure Bäume selber schlagen?
Ich glaube.
Gibt es das nicht? Ist ja hier bei uns in Brandenburg, ist das ja zurzeit gerade im Radio ganz große Aktionen. Also kommen Sie hier nach Brandenburg, ich weiß nicht, irgendwo südlich von Berlin ins Baumparadies und da kannst du dann mit der Axt in die Baumplantage gehen und dir deinen eigenen Baum direkt schlagen. Das ist ja so gerade große Aktion hier.
Ja, ich kenne das auch so ein bisschen aus der Karlsruher Ecke noch. Da hatten wir die Weihnachtsbäume und in den letzten Jahren auch immer so von einem, wie sagt man da, privaten Weihnachtsbaumzüchter? Wie heißt denn das? Egal. Hatten wir das auch immer bekommen. Immer sehr schöne Bäume. Die wurden dann auch immer gerade frisch für uns gefällt. Also von daher kenne ich das auch, aber ich habe es hier ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Mag sein, dass es das gibt, aber.
So, aber ansonsten hast du dich jetzt nach einem halben Jahr mit der Familie, sagen wir mal, so gut eingelebt und wie sieht's denn so mit deiner Arbeit aus?
Oh ja, da gibt's einiges zu erzählen. Also mittlerweile ist es so, dass auch hier in Kanada so SharePoint 2016 so die langen Schatten vorauswirft. Ich hatte jetzt schon einige Kundentermine, wo es auch darum geht, ältere SharePoint-Installationen. Erstaunlicherweise gibt es ja noch einige, die SharePoint 2007 im Einsatz haben. Und die fangen jetzt auch langsam an, darüber nachzudenken, ja, vielleicht wird es jetzt dann doch mal Zeit, diese alten Kisten hier abzulösen. Und da kommt jetzt häufiger mal so SharePoint 2016 ins Spiel und man wird auch angesprochen, ja, da ist doch schon die erste und die zweite Beta draußen. Also die sind da schon sehr hinterher. Und ja, was momentan noch so ein bisschen zögerlich ist, ist die Geschichte mit den Data Centers. Wir hatten erst vor kurzem unser letztes Vancouver SharePoint User Group Meeting bei uns im schönen im Harbor Center ganz oben mit weitem Blick über das nächtliche Vancouver. Da war wirklich sehr schön. Und da ging es auch so ein bisschen um das Thema Datensicherheit, Datenhoheit und Datencenter und all solche Sachen. Und also bisher sind die kanadischen Companies hier immer noch sehr zögerlich, was die Cloud angeht, weil das nächste Datacenter wäre drüben in Amerika und da sind sie halt ein bisschen restriktiv und wollen ihre Daten nicht unbedingt Amerika haben. Oftmals dürfen sie es auch nicht, aus rechtlichen Gründen. Und ja, wir haben da ein bisschen diskutiert in der User Group. Es wird auch im Sommer, werden hier zwei Datacenters in Kanada aufgebaut. Ich meine eins in Toronto und eine in Toronto und Ottawa war es, glaube ich. Die werden auch kommen, aber wie gesagt, da hält sich Microsoft noch ein bisschen bedeckt. Es ist nur raus, dass sie im nächsten Jahr in Betrieb gehen sollen, aber genaueres weiß man da auch noch nicht. Und was ich erstaunlich fand, wir haben an dieser User Group auch so ein bisschen über dieses neue deutsche Konzept da gesprochen. Hast du sicherlich auch mitbekommen, dass Microsoft Deutschland da jetzt wohl offensichtlich jetzt so ein bisschen exklusivere Datencenter aufbauen will mit der Telekom so als Überwachungseinheit.
Datentreuhänder,
wie das war. Dankeschön, das war das Wort, was ich eben richtig gesucht habe. Ja, ich habe jetzt nur das englische Wort Custodian im Kopf gehabt und kam jetzt nicht so auf Datentreuhänder. Das ist übrigens auch so eine Sache, die merke ich bei mir auch so langsam. Ich fange so langsam an, in Englisch zu denken. Und es passiert mir häufiger auch hier zu Hause, dass ich dann irgendwo mitten in der Konversation plötzlich da sitze und verflucht, mir fällt das deutsche Wort nicht mehr ein. Das ist manchmal echt lustig, ja. Okay, und da, also über diese Geschichte haben wir hier auch so ein bisschen diskutiert und es war schön und neu für mich zu hören, dass es wohl offensichtlich einige kanadische Companies gibt, denen so ein Konzept zusagen würde, auch wenn es, wie ich gelesen habe, 25-30% teurer sein soll.
Genau, das ist ja so, was hier in der Diskussion ist und es gibt jetzt gerade auch noch, ich glaube, ich habe gerade vorgestern einen Artikel gelesen, dass bei dem Aufbau dieses Datencenters auch noch Cisco mit dabei ist, die dann so die Infrastruktur liefern. Ja, also das haben wir hier auch intensiv diskutiert in Deutschland schon. Es gibt auch die unterschiedlichsten Ansichten dazu. Ich denke mir, das ist von Microsoft ein kluger Schachzug gewesen, indem sie dieses Hauptargument, naja, die amerikanischen Behörden können ja die amerikanischen Unternehmen verpflichten, Daten rauszugeben, die nicht in ihrem Hoheitsgebiet gespeichert sind, wenn sie das anfragen, ohne auch den Betroffenen zu benachrichtigen. Und das ist ja so, in dem Moment, wo man dieses Treuhänderkonzept aufbaut, ist das eben weg, weil Microsoft zwar irgendwie noch die Technologie zur Verfügung stellt, aber nicht mehr derjenige Betreiber und der Geschäftspartner ist. Was jetzt aber grundsätzlich natürlich nicht dieses ganze Abhörthema irgendwie sozusagen ad acta legt. Aber gut, zumindest ist es aber etwas, was einen positiven Effekt hat, definitiv, weil einfach ein Argument, was man so als Ausrede-Argument gegen die Cloud immer haben kann, wegfällt und man sich dann vielleicht doch mal über die grundsätzlichen Vorteile oder die grundsätzlichen Möglichkeiten eines solchen Modells Gedanken machen muss. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass Microsoft so in den letzten 2-3 Monaten auch durch Statements von Jeff Tepper und von verschiedenen Kanälen einfach nochmal ein starkes Commitment auch zu On-Premise abgegeben hat. Wobei das eigentlich natürlich, ich sag mal, On-Premise plus Hybrid, so nach dem Motto, klar gibt es On-Premise für bestimmte Funktionen mit einem bestimmten Funktionsumfang, aber voller Funktionsumfang beziehungsweise zusätzliche Funktionen wie Dinge, Machine Learning, Delve und Next General Portals und was da alles so kommt, alles nur in der Cloud. Und wo es sinnvoll ist, stellen wir Verbindungen her, wie zum Beispiel bei der Integration in der Suche oder in den Office Graph.
Genau.
Aber trotzdem erstmal nochmal dieses Commitment, dass es eine On-Premise-Version geben wird, die kommt ja jetzt 2016, aber auch, dass noch eine nächste Version kommen wird. Da ist, glaube ich, einiges klar geworden mittlerweile. Ist das bei euch auch so
rübergekommen? Absolut. Ja. Also das ist ja wirklich, ja, nicht ganz eingeschlagen wie eine Bombe, aber war hier also doch lange Zeit auch Gesprächsthema. Eben als rauskam, okay, SharePoint 2016 wird wieder als On-Prem verfügbar sein und es wird noch weitere Versionen geben. Also das wurde hier überaus positiv aufgenommen, weil, sagen wir so, die Migration jedoch etwas langsamer abläuft oder ablaufen wird, als man sich das vielleicht auch bei Microsoft gewünscht hätte. Es gibt hier viele Companies, die auch darüber nachdenken, so langsam in die Cloud eben rüberzugehen, aber wie ich eben schon sagte, so langsam, diesen großen Big Bang, jetzt brechen wir hier alles irgendwo ab und alles, das wir bisher on-premise vielleicht auf 2010 hatten, machen wir jetzt ein komplettes Redesign, schmeißen alles über den Haufen und machen alles komplett neu und gehen in die Cloud. Das ist ja eigentlich nicht so. Also ich glaube eher, dass das hier so eine langsame Geschichte, so eine langsame Migration, so eine langsame Transition sein wird. Und dafür war dieses Commitment natürlich absolut wichtig, dass es eben noch länger Zeit SharePoint On-Premise geben wird, dass es eine mehr oder weniger schleichende Cloud-Integration geben wird, eben durch diese ganzen hybriden Modelle, wie du sie gerade angesprochen hast. Naja, also das ist ja sehr positiv angekommen und ich denke eigentlich auch, dass viele Companies diesen Schritt machen werden und es ist einiges bei uns auch in der Pipeline und ich bin da sehr gespannt, wie sich das nächste Jahr da gestalten wird.
Also ich habe das jetzt auch auf verschiedenen Veranstaltungen so mitgekriegt, wenn man mit Kunden, Firmenvertretern und auch Consultants und Partnern redet, dass doch schon Office 365 so als Angebot immer mehr wahrgenommen und auch tatsächlich immer mehr genutzt wird. Ja, also ich meine, auf der anderen Seite, du hast ja auch keine andere Möglichkeit. Ich meine, wenn du irgendwo die modernsten Technologien haben willst und mobil und integrativ tätig sein willst und es jetzt nicht mit riesen lokalen Bastelaufwand verbinden willst, dann bist du natürlich vom Funktionsumfang und auch von den Kosten her mit so einer Cloud-Lösung bei Office 365 natürlich ganz weit vorne. Obwohl andererseits, ich habe auch Kunden gesprochen, die jetzt mir erfolgreich berichtet haben, dass sie gerade ihre Migration auf 2010 abgeschlossen haben und dann auch viele, die dann wirklich auf diesem Stand sind und die einfach gar nicht aus verschiedenen Gründen sofort diesen Weg gehen können, ne? Und die müssen halt irgendwo auch noch sehen, wie sie in den nächsten Jahren, wie du so schön sagst, so langsam in dieses Angebot reinwachsen. Ja. Aber beschäftigen muss man sich damit.
Absolut, ja. Und wie gesagt, ich hatte jetzt einige Anfragen von Kunden auch bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Für diese Anfragen haben wir dann, wie heißt das immer so schön, SAWS geschrieben, also Statement of Works, wie das hier heißt. Und da kommt öfters mal auch irgendwo die Bitte von Kunden mit, dass man sagt, okay, wir wollen zwar on-premise bleiben, aber macht uns doch mal da so ein paar Anmerkungen rein mit, was würde es kosten, wenn wir das in der Cloud machen würden? Was würde es kosten, wenn wir hier das und das und das als hybriden Ansatz mit reinnehmen würden? Also die Anfragen kommen schon. Also sieht man schon deutlich, dass die Kunden da auch interessiert sind. Sie machen es jetzt noch nicht wirklich. Das fängt gerade erst an, dass darüber mal nachgedacht wird und dass das auch in die Anfragen mal reinkommt. Aber ich denke mal, das ist ein erster guter Schritt und stimmt mich sehr positiv auf das nächste Jahr ein. Und wie gesagt, ich erwarte, dass da schon das eine oder andere Projekt kommen wird, wo wir dann auch mal jetzt sagen, gut, wir nehmen jetzt mal manche Sachen aus einem bestehenden Intranet heraus, die jetzt nicht unbedingt kritisch für das Unternehmen sind. Und die kann man jetzt auch mal in die Cloud auslagern, die kann man jetzt mal in SharePoint Online packen. Da macht man so einen hybriden Ansatz dazu, eben genau wie du es schon geschildert hast. Man verbindet die Suche über diesen Hybrid Connector und fängt jetzt mal so an und mal zu gucken, wie wird dann das auch von den Employees aufgenommen. Also es geht ja auch nicht nur darum, dass eine Company jetzt sagt, okay, per Order de Mufti, wir gehen jetzt in die Cloud, sondern du musst ja quasi deine Angestellten mitnehmen und die müssen ja eigentlich auch diese Entscheidung tragen. Und also ich persönlich denke, diese Angestellte tragen diese Entscheidung wesentlich einfacher mit, wenn sie die Vorteile sehen. Und ich denke mal, gerade auch für den einzelnen SharePoint-Benutzer bietet die Cloud schon enorme Vorteile.
Ja. Na, was ich auch ganz interessant fand, ist, dass man immer mehr so auch zum Lösungsdenken übergeht. Also dieses Thema Apps mit dem neuen App-Modell und dass es auch nun nach und nach immer mehr Apps auch im App Store gibt und dass Partner auch immer mehr Apps entwickeln. Also Funktionen, die man einfach dann über dieses App-Modell und über den Store in seinen SharePoint oder in sein Office mit installieren kann. Da habe ich gesehen, dass es man redet ja schon länger über diesen Store und das ist, ich sag mal so, im SharePoint-Bereich ist das eher bisher noch unüblich. Auf dem Smartphone ist es gang und gäbe. Aber ich denke mir, das wird auch im nächsten Jahr so ein Trend sein, wo man sehen wird, dass immer mehr von solchen Apps vielleicht dann doch installiert werden, insbesondere wenn man dann schon auf Office 365 ist, weil es da, ich sag mal, weil das wahrscheinlich noch die beste Integration von dem ganzen Store kommt und dass man sich dann einfach sagt, ich brauche eine Zusatzfunktion, weiß ich was, und kann mir dann eine passende App aus dem Store runterladen. Ich habe mittlerweile auch als Admin die Möglichkeit, dieses Verteilen und diesen Self-Service der Mitarbeiter zu kontrollieren und zu überwachen, dass da nicht alles Mögliche blind installiert wird. Also da gibt es ja schon verschiedene Möglichkeiten. Und wenn man dann noch geguckt hat, was so ganz neu angekündigt worden ist mit diesem Power-Apps-Modell, also da denke ich mir, passiert glaube ich auch im nächsten Jahr eine ganze Menge.
Da wird eine ganze Menge passieren, absolut, ja. Also ich sehe es bei uns in Kanada jetzt hier noch nicht so, also die Kunden gehen jetzt noch nicht so wirklich freudestrahlend jubelnd in die Richtung Apps. Hat sicherlich auch ein bisschen mit dem Thema zu tun, was du gerade angesprochen hast. Man kennt Apps eher so vom Smartphone und da haben sie ja noch so ein bisschen negativen Touch. Also es passiert ja immer mal wieder, dass man irgendwo eine App findet, ich glaube, das passiert eigentlich in jedem App-Store, dass man eine App findet, die so ein bisschen ein schwarzes Schaf spielt, die so ein bisschen Sachen macht, die man vielleicht nicht unbedingt von der App erwartet hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Beigeschmack, den ja auch noch viele Companies haben. Und deswegen sind sie da so ein bisschen zögerlich. Aber das kommt. Und ich kann dir ein Beispiel geben, wo man jetzt schon sieht, dass das auch kommt. Wir entwickeln gerade bei uns eine Art Template, mit der wir relativ schnell ein Internetauftritt für Companies bereitstellen können. Das hat bei uns den schönen Namen QuickWin. Wir haben die alte Version jetzt für ein Jahr gehabt. Die war halt noch mehr oder weniger konventionell gemacht als Template mit dem schönen Customizing drin und einem schönen Branding dazu und eben ein paar vorinstallierten Anwendungen. Die waren aber überwiegend noch Webparts. Und die zweite Version, die wir jetzt gerade fertig machen, die ist gerade im internen Test und wenn alles soweit gut geht, werden wir wohl Anfang Januar damit dann rauskommen können. Da sind wir jetzt wirklich dabei und haben gesagt, okay, wir nehmen die ganzen Webparts, die wir da jetzt drin haben, raus und machen das wirklich alles auf App-Basis. Also da kommen eine ganze Menge mitgelieferte Apps mit rein, die auch so ein bisschen, wie heißt das hier so schön, user-engaging sind und die auch so ein bisschen neuen, moderneren Touch haben, also weg von diesen alten Internetauftritten, die man so hat, ne, mit den Silos. Also Internet ist quasi 1:1 so aufgebaut, wie das Unternehmen aufgebaut ist. All solche Ansätze wollen wir da jetzt nicht mehr fahren. Und ja, wie gesagt, Anfang nächsten Jahres wird das rauskommen. Wir haben es schon einigen Kunden mal so gezeigt und die Resonanz war überaus positiv und das hat mich persönlich überrascht. Auch wenn man mit so etwas Neuem kommt, mit einem neuen Ansatz, eben mit den Apps und eben mit einer anderen Struktur, die jetzt nicht unbedingt dem Firmenaufbau entspricht, ist schon interessant zu sehen, dass dann doch die etwas konservativeren Kanadier hier wirklich voll darauf abfahren, um das mal umgangssprachlich zu sagen.
Ja, aber ich glaube, das ist auch das, was man machen muss. Man muss den Leuten zeigen, man muss denen was präsentieren, was integriert ist, was sozusagen sagt, okay,
absolut.
Mal hier, das ist direkt in die Oberfläche, in das System integriert und hat einen modernen Ansatz, ist funktional und macht den Eindruck, dass der Mitarbeiter damit seine Aufgaben besser erledigen kann. Ich meine, das ist ja das, was man vom Smartphone kennt. Man installiert eine App, das Ganze ist schön optimiert, da ist in der Regel nicht viel Ballast da drin, sondern sehr funktional und man kann schnell und effektiv seine Arbeitsschritte umsetzen. Also insofern denke ich mir, ist das der richtige Eingang. Und du hast mir im Grunde meine Frage schon vorweggenommen, ob ihr euch als Partner auf dieses App-Modell, ob ihr da auch sozusagen richtig schon investiert und eure Mitarbeiter, eure Programmierer, eure Entwickler fit macht,
absolut,
dass sie sich darauf entsprechend vorbereiten.
Absolut. Ne? Also wir hatten eine sehr, sehr lange Planungsphase, was dieses neue QuickWin angeht, weil der Name jetzt noch nicht fest ist, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, weil wir bisher noch keinen neuen Namen dafür haben und das alte Produkt eben so hieß. Wir haben da auch wirklich lange drüber nachgedacht und mit allen Entwicklern auch gesprochen. Wir hatten viele Sitzungen bei uns und wir haben dann relativ schnell entschieden, ja, also das ist der einzig richtige Weg, weiterzugehen. Vor allen Dingen, wenn man eben in Richtung Zukunft guckt, dann kommt man eben mit Webparts heute nicht mehr weiter. Also das ist, ich will nicht sagen, es ist tote Technologie, aber das ist eigentlich Technologie von gestern. Und wir haben vorhin gesprochen darüber, dass es so langsam auch in die Richtung Cloud geht und spätestens da ist man dann mit Webparts am Ende. Also von daher war die Entscheidung relativ schnell da, das zu tun. Und die Umstellung bei uns intern, die ging eigentlich ziemlich problemlos, muss ich sagen. Das hat mich auch etwas überrascht. Lag vielleicht auch irgendwo daran, dass wir im Team und auch in dem Team, mit dem ich da jetzt einige dieser Entwicklung gemacht habe und auch mache, ist, dass sehr viele junge Entwickler sind. Und also die musste man gar nicht so großartig von dieser neuen Sache überzeugen. Die haben sich da richtig reingekniet und reingestürzt. Und also das war wirklich so, wie man es eigentlich immer schon so gelesen hat. Die bisschen Älteren, so wie ich, die tun sich mit solchen neuen Technologien immer ein bisschen schwer. Ich habe da eine ganze Weile mit mir auch gehadert, um reinzukommen, okay, was muss ich denn da alles machen? Was bedeutet denn das letztendlich? Weil App in SharePoint ist ja jetzt ist am Rande vergleichbar mit einer App auf dem Smartphone, aber wenn man jetzt mal sich mal überlegt, es gibt halt doch ein paar Einschränkungen. Manche Apps sind ein bisschen umfangreicher. Das kannst du dann nicht mehr so als SharePoint-Hosted-App machen. Da musst du dann schon gucken, dass du das irgendwie als Hosted-App machst. Was dann wiederum bedeutet, wie machen wir denn das jetzt überhaupt? Wir müssen ja dann Daten speichern und dann haben wir nachher die Daten von, was weiß ich jetzt hier, 50 Companies mit mehreren tausend Employees bei uns irgendwo in einer Azure-Datenbank stecken. Wie machen wir das dann mit dem Pricing und mit der Wartung und überhaupt? Also steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter. Aber wie gesagt, zurück zu den Entwicklern. Die Jungs haben sich da reingestürzt und reingekniet. Das war eine wahre Freude. Also hat richtig Spaß gemacht, mit denen das zu erarbeiten und jetzt auch die Ergebnisse zu sehen. Also macht mich schon wirklich so ein bisschen stolz, dass ich mit so einem Team arbeiten darf und das war wirklich toll.
Ja, Microsoft hat ja auch in diesem Jahr eine ganze Menge frischen Wind produziert, der bei uns hier so als Lüftchen ankommt, aber bei euch bei der Nähe, das müsste ja doch ziemlich kräftig gepustet haben. Was spürt ihr denn so von dem frischen Wind von Microsoft? Sprich so Windows 10, Continuum, Mobile, die Integration für oder die Verfügbarkeit auf allen Plattformen.
Auch nicht mehr. Ich glaube, da ist so vielleicht auch so ein bisschen so ein falsches Bild. Sagen wir so, rein lokal betrachtet, natürlich sind wir hier etwas näher an Redmond dran als ihr da drüben. Okay, zugegeben.
Komm, wie lange brauchst du bis dahin?
Ja, 2 Stunden. Ja, genau. Also letztendlich hieße das für mich einfach nur ins Auto setzen, gemütlich da runterfahren. Ich glaube, das Stressigste dürfte der Grenzübergang werden. Aber wie gesagt, ja, in 2 Stunden bist du da locker unten. Das ist keine Frage. Ja, klar. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Kanadier hier stärker auf diese Technik springen, als es die Europäer machen. Ich würde eher sagen, es ist im Gegenteil. Also die Kanadier sind sehr konservativ, was so etwas angeht. Man hat das hier alles verfolgt und es ging ja auch wirklich durch die Presse und natürlich hat man auch immer hier so ein paar Early Adopters, die jetzt dann sich gleich auf die Sache irgendwo stürzen. Aber es ist, sagen wir es so, es ist eine Neugier da, keine Frage. Und unser Infrastrukturteam, die machen auch sehr erfolgreich gerade einige Windows 10 Workshops mit Clients. Alles keine Frage. Aber dass man jetzt so wirklich den echten Hype davon spürt, das ist eigentlich nicht so. Es ist was Neues. Es wird interessiert aufgenommen. Man schaut sehr schnell auf die Vorteile und man beobachtet das Ganze. Aber dass man so richtig drauf abfährt eigentlich, das ist eigentlich nicht so. Es ist alles so ein bisschen zögerlicher, ein bisschen langsamer. Das ist ein Entscheidungsprozess, der hier läuft. Und erst wenn das alles soweit durch ist, das wirklich dann auch entschieden wurde, dann macht man es aber auch. Keine Frage.
Aber du bist jetzt auch schon gerade aktuell mit Skype auf Windows 10 unterwegs.
Oh ja, schon. Ich bin da eigentlich schon eine Weile. Also ich rechne mich ja eigentlich auch mal so gerne zu diesen Early Adopters. Also ich bin zum Beispiel schon auf Windows 10 auf meinem Smartphone. Ich bin da schon ein Windows Insider seit Monaten und fiebere immer jeder neuen Version entgegen, die dann wieder ein paar Fehler wegmacht.
Genau. Ob danach das Smartphone noch läuft.
Ja, also in den meisten Fällen ist es bei mir bisher gelaufen. Ich hatte noch nicht so wirklich viele Probleme. Einmal hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten nach der Installation eines Updates, aber du mit dem Factory Reset war das auch wieder in den Griff zu kriegen. Also das war nicht so das Thema, nee. Aber es ist da und ich sehe auch die Möglichkeiten und gerade Windows 10 und das Smartphone oder Windows 10 Mobile, die bieten eine Menge interessante Möglichkeiten. Gerade wenn du es wieder anguckst, dir die App-Integration, OneDrive for Business, also das ist schon toll, was die da eingebaut haben. Und ich bereite auch gerade mit einem Kollegen noch so eine kurze SharePoint- und Mobile-Demo vor, wo wir das auch mal zeigen, wo wir uns auch mal überlegt haben, was kann man denn eigentlich als Demo zeigen, wenn man mit mobilen Geräten auf SharePoint 2013 oder 2016 zugreift. Und ja, weißt du selber, wenn man da mal ein bisschen Brainstorming macht, dann findet man unheimlich schnell viele interessante Möglichkeiten. Nur wenn man dann mal hingeht und sich wirklich mal so ein Smartphone in die Hand nimmt oder auch mal so ein Windows Phone mit Windows 8.1 in die Hand nimmt und dann mal versucht, okay, ich mache das jetzt mal und greife jetzt mal zum Beispiel mit OneDrive oder OneDrive for Business auf meinen SharePoint zu, dann wird man schnell merken, oh, da sind ja noch einige Limitations. Einige Sachen klappen halt noch nicht so, wie sie klappen sollten. Und wenn man das mal mit Windows 10 Mobile versucht, dann sieht das schon ganz anders aus. Also das, was da kommt, das muss ich ehrlich sagen, das begeistert mich. Und das wird sicherlich auch dieses Thema Office 365, SharePoint, Cloud, Mobile Access auch ordentlich pushen.
Ja, du hast gerade gesagt, was da kommt. Denn wir haben ja in diesem Jahr, ich sag mal, schon ein paar Technologien oder ein paar Dinge gehört. Yammer, Groups, Planner, Delve, eine ganze Reihe von neuen Tools. OneDrive hast du schon gesagt, Skype for Business jetzt mit Media Broadcasting und allem drum und dran. Also da kommen ja permanent neue Technologien, teilweise auch Ansätze, wo dann Fragen diskutiert werden. Ja, Moment mal, Groups, SharePoint, Teamsites, OneDrive, Yammer, wo lasse ich jetzt meine Dokumente? Was mache ich, was nutze ich denn wie oder wo? Ja. Wie ist denn da so eure Herangehensweise? Seid ihr da auch noch verwirrt oder habt ihr da schon eine Strategie, wie ihr mit diesen ganzen Themen umgeht?
Als das jetzt alles so rauskam, eben das, was du da schon angesprochen hast, also ich muss ehrlich sagen, ich fand mich da am Anfang so ein bisschen verwirrt. Ich soll mich ja auch so ein bisschen um das Thema Evangelism hier kümmern bei Soft Landing und das tue ich auch sehr gerne. Und wie gesagt, ich habe mir diese ganzen neuen, in Anführungsstrichen, neuen Technologien und dieses Zusammenspiel auch mal angeguckt. Gerade als Microsoft angefangen hat, die ganzen Groups zu pushen, habe ich gesagt, naja, Microsoft Groups, hey, coole Sache. Eigentlich, ja, interessant, schaue ich mir mal an. Und als ich mir dann angeguckt habe, habe ich mir gedacht, das ist ja alles verblüffend ähnlich zu Yammer. Was ist denn jetzt mit Yammer? Wie geht das denn jetzt alles so weiter? Und wie gesagt, ich arbeite gerade sehr intensiv an diesem Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das da drüben in Europa mitbekommen habt, aber im März, ich glaube am 12. März, werden wir einen SharePoint Saturday in Vancouver haben. Wer kommen möchte, ist natürlich herzlich gerne eingeladen. Keine Frage. Man kann ja auch noch so einen kleinen Kurzurlaub dranhängen. Also sagen wir so, die Landschaft hier ist sicherlich mal so den einen oder anderen Besuch wert. Okay, aber Spaß beiseite. Ich bin gerade dabei, dort eine Session aufzubauen, um mal diese ganzen Sachen ein bisschen anders zu beleuchten. Und ich will mir auch diese ganzen neueren Technologien eben auch hier die ganze Sache mit Groups und Delve und mal so ein bisschen näher angucken und das Ganze mal so ein bisschen aus dem Aspekt Vorteil für eine Company beleuchten. Also was sind denn eigentlich die Benefits, die man als Company aus diesen neuen Technologien da rausziehen kann? Und ich versuche da auch mal so ein bisschen Ordnung da reinzubringen und mal so ein paar, ja, so ein paar Slides zu bauen, um mal Entscheidungshilfen zu geben. Also ich beschäftige mich gerade sehr intensiv damit, arbeite gerade an einem Vortrag und ich hoffe mal, dass der angenommen wird und werde dann im März mal sehr intensiv über dieses Thema vor einem größeren Publikum berichten.
Ja, aber wenn ich mir das so alles anhöre, dann ist das relativ nahe an dem, was wir hier auch in Deutschland bei uns auf den letzten Veranstaltungen so diskutiert haben. Also ungefähr, ich würde mal sagen, der gleiche Diskussionsstand. Vielleicht an manchen Ecken, was mich auch überrascht hat, hier in Deutschland teilweise doch schon ein bisschen stärkerer Blick auch in die Cloud und auch Office 365. Aber im Prinzip ähnlich. Also nicht überkandidelt und man mit gewissen Anlaufschwierigkeiten und gewissen, man lässt sich auch Zeit, das dann zu migrieren. Die Frage ist nur, ob man eben auf Dauer Zeit haben wird, sich dann, weiß ich was, Zeiträume von 4-5 Jahren zu gönnen, um sich mal über so eine Migration zu überlegen. Ob das nicht in 2 oder 3 Jahren, ich sag mal, es immer noch was On-Premise gibt, aber die ganzen neuen Technologien und neue Funktionen und Lösungen und fertige Pakete und was da alles kommen wird, wird nachher dann wirklich nur noch in der Cloud funktionieren. Und das hat man dann halt eben lokal nicht. Und
da gebe ich
das
dir,
ist dann vielleicht.
Ja, klar, gebe ich dir absolut recht. Aber weißt du, wenn man mal guckt, wie Firmen hier drüben ticken, beziehungsweise wie sie aufgebaut sind, wenn man mal das vergleicht, wie das in Deutschland oder in Europa drüben ist, dann kommt man relativ schnell dahinter, dass vielleicht genau das der Grund sein könnte. Hier drüben hat man es öfters so, dass eben die ganzen Manager, die ganzen CIOs und CFOs und weiß der Himmel, wie sie alle heißen, dass die hier, sag mal so, für eine kürzere Zeitdauer im Amt sind, gewählt werden oder wie auch immer. Und ich denke mal, das kommt daher auch so ein bisschen, dass man sich davor scheut, hier langfristige Entscheidungen dann irgendwo zu treffen, weil, naja, ich habe ja nur meinen Zeithorizont von 2 oder 3 Jahren, vielleicht 4 Jahre, und will da natürlich jetzt irgendwie gucken, dass ich die Firma da vorbei durchbringe und eben gut dastehe und traue mich dann eben nicht so, vielleicht solche langfristigen Planungen irgendwie anzustoßen, weil ich weiß ja nicht, bin ich in 2 Jahren immer noch in der gleichen Position. Ich glaube, das ist in Deutschland und Europa ein bisschen anders. Und vielleicht mag das ja auch der Grund sein, warum das hier drüben alles so ein bisschen zögerlich ist, weil, wie gesagt, das Interesse ist da. Also jedes Mal, wenn wir Vorführungen machen, dann sind die Leute eigentlich alle Feuer und Flamme und finden SharePoint und Office 365 und auch unsere Ideen und unsere Erweiterungen, wie ich eben schon angesprochen habe, dieses neue Quick-Win, was wir machen, finden sie alle super, wollen sie eigentlich alle haben. Das Problem ist jetzt nur dann irgendwo, ja, so eine Art Businessplan aufzustellen. Das weißt du ja selber. Ich meine, wenn man einen Intranet-Relaunch macht oder sich dann irgendwo überlegt, ich habe jetzt ein ganz altes Intranet noch auf 2007 oder 2010 und will das jetzt eben modernisieren, das geht nicht so einfach so gleich. Da steckt jede Menge Planung dahinter und das zieht sich oftmals sehr in die Länge. Und das ist natürlich dann so eine Sache, man sagt, naja, das ist jetzt eine arge Investition in die Zukunft. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so gut ist. Ich warte mal ein bisschen ab. Vielleicht liegt es daran, es ist jetzt ja mein persönlicher Guess, ich weiß es nicht genau, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es zögerlich vielleicht auch ein bisschen daran liegt.
Olli, jedenfalls merke ich, du bist gut in Kanada angekommen, dir geht's gut, ihr habt euch da ganz gut eingefunden,
ja, ich denke
und schon. Habt auch ein paar coole Perspektiven. Ja, und da sind wir dann eigentlich schon am Ende. Da kann ich dir eigentlich nur ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen, einen guten Rutsch, vielleicht dann doch noch mal ein bisschen Winter in Kanada.
No, sieht nicht so aus, aber du, wir können ja noch ein bisschen rumfahren. Wir haben ja hier noch jede Menge Freunde und Bekannte außenrum, die auch in Gegenden wohnen, wo es Schnee hat. Und wir waren ja jetzt schon auch mit den Kindern in Whistler oben ein bisschen im Schnee. Also wir finden Schnee, keine Sorge. Aber
alles geht noch.
Vielen Dank für die Wünsche. Das Gleiche natürlich auch rüber nach Deutschland an dich, deine Familie und an alle Zuhörer. Schöne, schöne Weihnachtstage und ja, einen guten Rutsch und viele liebe Grüße hier aus Kanada.
Genau, und wir machen das im nächsten Jahr. Kommt dann wieder der Ruf Vancouver Calling und werden dann wieder mal ein Status-Update von dir einholen. Olli,
gerne.
Vielen Dank und in diesem Sinne, schöne Tage.
Alles klar, Michael. Euch auch, schöne Tage.
Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.